Und es war Phase 2 von einer Protestwelle. Also ganz kurz Blick zurück auf 2023 gab es vom 6. bis 10. März in ganz Georgien große Proteste, die sich gegen ein geplantes Gesetz der Regierung gerichtet haben, welches bestimmte Medien und Organisationen als sogenannte ausländische Agenten einstufen sollte. Da geht es um den Ansatz, wenn so und so viel Prozent der Förderung einer NGO zum Beispiel aus dem Ausland kommt, dann wird es so eingestuft, um irgendwie Transparenz zu schaffen für die Finanzquellen. Ist inspiriert von einem ähnlichen Gesetz in Russland, welches nochmal mit mehr Sanktionsmöglichkeiten versehen ist, also dass man auch tatsächlich Repressionen gegen diese NGOs einsetzen kann. Also eine Gesetzesidee, die ganz klar auch zur Kontrolle von diesem NGO-Sektor beisteuern soll. Damals wurde das Gesetz dann doch nicht verabschiedet, wurde allerdings dann ein Jahr später von der momentanen Regierung wieder eingebracht, im April 2024, noch nicht ganz so lange her. Dann gab es wieder Proteste, aber das Gesetz wurde am 28. Mai, also vor ziemlich genau anderthalb Monaten, verabschiedet. Und das hatte zur Konsequenz, dass die Europäische Union jetzt unter anderem die Beitrittsgespräche Georgiens zur Europäischen Union auf Eis gelegt hat. Mhm. Und du warst selber zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in Georgien und hast diese Stimmung miterlebt.
Ja, genau.
Magst du uns einmal kurz dahin entführen, wie war das vor Ort bei diesen Protesten?
Ja, ich will gleich noch was zu den Protesten sagen, aber erstmal doch was zum Land. Ja, also das ist, Georgien ist so eine von den Regionen, wo man meint, man würde sie kennen, und aber eigentlich kennt man es nicht. Und ich wollte schon vor 20 Jahren mit meiner Frau da mal eine größere Reise machen. Sie hatte beruflich dort zu tun gehabt, war mit einer Hilfsorganisation in Georgien und in Armenien bei verschiedenen Sozialprojekten unterwegs gewesen. Und da ging es darum, dass in ex-sowjetischen Städten bessere Jugendarbeit endlich gemacht wird für einfach Menschen in völlig vergessenen Orten, sage ich mal, die im Grunde genommen zu der Zeit noch unter diesem Schock standen, was halt hier in der direkten Nachwendezeit war. Also dass die Industrien weggebrochen waren und so weiter, die aus dem ex-sowjetischen System stammten. Also es gibt einzelne Orte, ob in Georgien oder in Armenien, auch in so, die sind da noch ganz stark geprägt. Und das war dieser Arbeitskontext. Da hatte meine Iris sozusagen beruflich mal Projektreisen gemacht, und wir haben aus der Zeit noch persönliche Kontakte, einfach Freunde, Freundinnen, Freunde. Und die sagten, ja, wann kommt ihr endlich und besucht uns mal? So, na? So genau. Und das ist bei uns auch irgendwie leider erst jetzt möglich geworden. Und wir haben Ende April, Anfang Mai sind wir dann 2,5 Wochen dorthin gereist. Und erstmal nur in der Absicht, Freunde zu sehen und ein bisschen uns durch die Berge zu bewegen und unseren Urlaub zu verbringen. Genau, aber dann ist, wie das so ist, die Realität hat uns direkt eingeholt, direkt in Tiflis, und das ist das, worauf du angespielt hast. Na, also aus den persönlichen Gesprächen heraus sind wir quasi unmittelbar mit hineingezogen worden in die laufenden Protestbewegungen, Protestaktionen. Und das ist ja auch, also man muss sich immer klar machen, das ist so ein kleines Land, und letztlich, also wenn man in Israel unterwegs war, das ist auch so, also es ist, man geht um die Ecke und ist schon irgendwie mittendrin. Wie sind die Größenverhältnisse? Macht man sich das irgendwie mal klar? Ein Ländchen von der Ausdehnung Bayerns mit, wenn wir jetzt großzügig sind, mitsamt vielen Flüchtlingen, die jetzt da auch leben, in unterschiedlichsten Ecken etwa 4 Millionen Menschen. Bayern hat 12 Millionen, so bloß zum Vergleich. Ja, so, aber jetzt mal 4 Millionen Menschen auf eine alpine Landschaft, das heißt, wie in Bayern oder Österreich oder der Schweiz, also hohe Berge, und in bestimmten Tälern sind dann Städte. Es gibt gar nicht so viele Städte, es gibt nur eine einzige große Stadt, die ist mittendrin, kann man so sagen, einfach geografisch mittendrin, wo sich zwei, drei Flusstäler kreuzen in diesen Bergen. Und das ist Tiflis. Und in Tiflis wohnen 1,5 Millionen Menschen von diesen 4 Millionen. Heißt, im Rest, also wenn man jetzt noch die paar Reststädte nimmt, ja, dann sind, also man geht auf das sogenannte Land und ist dann in den Bergen und dort ist es auf einmal relativ menschenleer. Und zwischen diesen paar Städten und da, wo es noch besiedelbar ist und schön, da wird oft Wein angebaut. Also egal, wo man hinkommt in Georgien, oft ist dort Weinanbau. Und das ist übrigens etwas, wovon die Menschen tatsächlich leben. Ja, also so wie in Italien und in Frankreich und auch in Baden-Württemberg zum Beispiel, Weinanbau, ja, genau. Und wohin wird dieser Wein verkauft? Übrigens der Großteil, 2/3 oder mehr, geht nach Russland. Also die Ökonomie ist nach wie vor stark auf Russland ausgelegt.
Also Georgien ist auch Teil von dem Freihandelsabkommen mit Russland und Armenien und...
Genau. Also ich habe das jetzt bloß deshalb, weil, also wenn man so rumreist und dann macht man sich einen schönen Tag und dann trinkt man einen guten Wein und das ist da tatsächlich so. Ja, und dann fragt man, ja, wo verkauft ihr euren Wein hin? Und dann, ja, wir haben jetzt eine Genossenschaft gegründet und die macht in Berlin gerade eine eine Filiale auf, geht da hin und kauft dort unseren Wein. So. Gut, ja, aber das ist die Ausnahme. Also die große Masse von dem, was dann, also irgendwie agrarisch lebende Menschen eben verkaufen können, geht tatsächlich nach wie vor nach Russland oder in die Türkei, also in die umliegenden Aserbaidschan und so weiter, wobei das ja alles muslimische Länder drumherum sind, bis auf Armenien. Ja, aber auch dort wird gerne der georgische Wein getrunken. So, ja, das heißt, also entweder bewegt man sich zwischen Landwirtschaft, hohen Bergen, wo ein paar Schafe irgendwie hin und her getrieben werden, und einer Großstadt. Und man könnte sagen, es gibt noch ein, zwei weitere Großstädte direkt am Schwarzen Meer, Küste, ja. Und davon ist eigentlich nur Batumi jetzt noch zugänglich. Das ist eine Region, die heißt Adjarien und grenzt an die Türkei. Während eine andere Schwarze Meerregion von Russland besetzt worden ist, Abchasien. Und dann gibt es noch eine dritte Region, die ich hier erwähnen will, wo man nicht hinkommt, wo man denkt, das ist hier um die Ecke, ich kann doch einfach, nee, wo man nicht reinkommt, Südossetien. Südossetien, also heißt, es gibt ein Nordossetien, das ist auf russischer Seite, es gibt ein Südossetien. Und in dieses diesem Südossetien wie in Abchasien steht die russische Armee. Jetzt, wie weit ist das von wo weg? Dieses Südossetien, die Ausläufer davon, 50 Kilometer etwa bis Tiflis. Das heißt, wenn man auf einem höheren Bergkuppe an der georgischen Heerstraße ist und sozusagen in dieses Südossetien reingeht, dann könnte man von dort aus dann nach Tiflis schießen. Und das ist der Hintergrund zu diesen Protestbewegungen. Das heißt, wir haben jetzt vor Augen eine junge europäische Gesellschaft, die tatsächlich Mitglied werden will, besonders die Jugend, in der EU, die im Moment noch einen Status hat, wo sie ohne besondere Schwierigkeiten hierher reisen darf. Also die nach Berlin oder Paris oder wie auch immer, Athen und so weiter reisen kann. Noch, aber die im Grunde genommen bedroht ist in diesem Status. Und die jetzt eben hergehen und sagen, wir wollen Mitglied der Europäischen Union werden. Und das ist vordergründig erst einmal eine Auseinandersetzung zwischen zwei, drei Generationen, zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen, aber eigentlich noch mehr zwischen bestimmten Machtapparaten, die sich in bestimmten Städten festgesetzt haben, kann man nennen, also zwei, drei Städte, vor allen Dingen Tiflis, die da einen bestimmten Machtmonopol sich erkämpft haben und die das verhindern. Und was sind das jetzt für Gruppen, gegen die protestiert wird? Das ist vielleicht wichtig. Dazu mal
Eine ganz kurze Einordnung, auf jeden Fall die Regierungspartei Georgischer Traum wird finanziert und maßgeblich gelenkt, gesteuert von einem Oligarchen mit Handelsinteressen nach Russland.
Genau, und der heißt Bizina Ivanishvili. Ich habe trainieren müssen, um das aussprechen zu können. Nochmal, Bizina Ivanishvili. Und das ist ein typisch russischer Oligarch, der sein Geld in St. Petersburg unter Mafia-Bedingungen gemacht hat, erstmal, und sich dann abgesetzt hat auf die britischen Jungferninseln, wo er über ein ganzes Konglomerat von Postkartenfirmen, Steueroasenfirmen gebietet. Und diese Partei, Georgischer Traum, ist dadurch finanziert. So, jetzt kann man sich das mal, also ich bin jetzt mal irgendwie böse und meins gar nicht so, kann man sich das so vorstellen wie in Bayern, da gibt es eine CSU und die hat die Macht. So, die CSU ist sicher unangenehm, aber sie ist kein georgischer Traum. Ja? Und was macht dieser georgische Traum? Das ist also eine kleine Machtpartei, die besetzt nicht nur eine Mehrheit im Parlament noch, das könnte sich ändern, das ist hochinteressant, könnte sich ändern. Sie besetzt vor allen Dingen dann Schlüsselpositionen in den paar Unternehmen, in den Ministerien, in den Medien. Also dieser Medienstreit, der geht genau darum, weil es keine sozusagen staatlichen Medien gibt oder eben, also weil die privatisiert werden sollen, kommt genauso ein Vorwand hoch, ihr müsst transparent sein. Ja, also eigentlich geht es da direkt darum, wer besetzt den, also hier würde man sagen, wer besetzt die Geschäftsführung vom RBB. Ja. So, und jetzt ist das in der Hauptstadt Tiflis, ist das eine sehr offene Debatte. Also die Menschen kennen sich, selbst Berlin kennt man sich nach einer Weile mit ja, in den entsprechenden Kreisen und geht irgendwie zwei, drei Straßen weiter und weiß, wer wo sitzt. Zum Beispiel dieser Herr Bizina Ivanishvili hat seinen Palast oberhalb von Tiflis und gut sichtbar, wie er da sitzt, seinem Geierhorst und runterguckt auf seinen Besitz. Eine mittelalterliche Vorstellung eigentlich, die auch ganz gut passt zu manchen, ich sag mal, kaukasischen, machistischen Mustern, die da noch da sind, ja, manchmal.
Und auch ganz gut in diese post-sowjetische, bürokratische Denke auch reinpasst. Wo ja die Kombination aus Wirtschaftsentwicklung und politischer Steuerung immer sehr zentral war im real existierenden Sozialismus.
Aber es gibt eben halt auch eine immer weiter aufgeweckte, oft jugendliche Zivilgesellschaft, so wie wir sie hier um uns herum auch kennen. Und deswegen kann man da auch so wunderbar und locker Urlaub machen und sich wohlfühlen und erst gar nichts merken von diesen Konflikten. Ja? Aber jetzt kommen wir einfach mal auf diese Situation dieses Konfliktes da. Also da muss man leider tatsächlich noch mal auf eine kurze geschichtliche Sache zurückgehen. Da gab es mal einen Herrn Michael Saakashvili, der den Herrn Eduard Shevardnadze abgelöst hatte. Eduard Shevardnadze war der Außenminister von Herrn Gorbatschow und hat dann, quasi hier die Mauer gefallen war, hat sich dann in Georgien an die Macht geputscht, denn der musste ja auch irgendwo seinen nächsten Posten finden. Da war ein Herr Gamsakhurdia vorher gewesen, so eine kommunistische Nulpe, sage ich jetzt einfach mal, den hat der Shevardnadze weggeputscht und hat sich selber an die Macht geputscht. Und dieser Herr, der bei uns unter so friedlichen Vorzeichen wahrgenommen wird, hat dort seine Gegner ganz massiv drangsaliert und zum Teil, also ganz übelst dann verfolgt. So, also irgendwann hatten die Georgier auch wieder genug von ihm und das war diese Chance dann von Herrn Michael Saakaschwili, der die Demokratie versprochen hat, sich die dann aus Amerika holen wollte und so weiter. Und also ich will jetzt nicht seine ganze Geschichte erzählen, der hat dann auch irgendwann einmal, ist dann auch irgendwann an Größenwahn gescheitert. Aber jedenfalls, derjenige, der dann hier gegen Saakaschwili und also diese Zwischenzeit dann angegangen ist, das war der Herr Bizina Ivanischwili. Denn der hat gesagt, ihr habt jetzt zwar Demokratisierungsbestrebungen hier reingebracht in Georgien, aber die Wirtschaft funktioniert ja gar nicht. Und das war tatsächlich auch der Fall. Denn als die Georgier ihren Wein nicht mehr nach Russland und sonst wie verkaufen konnten, da war tatsächlich Hunger. Und das ist, was ich vorhin erwähnte, diese Sozialprojekte in kleinen Städten, in den Bergen mit ex-sowjetischer Industrie, wo dann zeitweise tatsächlich, obwohl die Leute in einer tollen Landschaft leben, Hunger herrschte. Ja, und das nicht nur in Georgien, auch in Armenien und so weiter, aber eben, also wir machen uns das eigentlich gar nicht klar. Hier hat der die Umwälzung, die mit dem Fall der Mauer verbunden worden ist, hat zwar die Industrie weggefegt, die alte, aber es musste niemand hungern. Ne? Und ja, also deswegen ist in der mittleren und älteren Generation noch eine Erinnerung dran, was passiert, wenn tatsächlich es hart auf hart kommt und eine kriegerische Situation entsteht. Und das ist, was jetzt im Hintergrund ist zu diesen Protestbewegungen. Ja? Also eigentlich jeden Tag, wo wir da in Tiflis waren, jeden Tag war eine Massendemonstration.
Aber ich meine, die Demonstrationen an der Stelle sind ja vor allem für so eine europäisch orientierte Gesellschaft, also im Sinne von so Pressefreiheit,
Meinungsfreiheit.
Gibt es da auch eine wirtschaftliche Vorstellung, die dahinter steckt?
Naja, das ist das, was der Herr Ivanischwili sagte. Er sagt, ihr könnt wirklich, hat das über einen TV-Sender dann auch gesagt, ihr könnt ja so viel protestieren, wie ihr wollt und 10 und 20 Kilometer lange Protestzüge machen. Wenn hier die russische Armee beginnt zu schießen, dann ist das alles aus. Also ihr könnt alles machen, aber nicht diese Realität verändern. Und Herr Ivanischwili hat eine Gegenspielerin, das ist total interessant, die heißt Salome Zurabishvili und ist die Präsidentin von Georgien. Das ist eine ganz besondere Dame, also ich möchte wirklich sagen Dame, es ist eine auch aus dem, ich war fast schon alter Adel, georgischer alter Adel, der aber in der Zeit des Kommunismus fliehen musste und nach Frankreich geflohen ist. Ihre Familie ist nach Frankreich geflogen, die ist eigentlich eine Französin. Ist in Frankreich groß geworden, hat dort Politikwissenschaft, Sciences Po, ENA und so weiter, die Eliteschulen besucht, ist eine Karrierediplomatin geworden und hat für Frankreich, für Herrn Chirac in der UNO, bei der NATO, bei der EU diplomatische Posten gehabt. Und das sah Michael Saakaschwili, der wollte sie haben, sagte einfach zu Herrn Chirac, könnt ihr mir die als Außenministerin geben? So, und so ist die in den wieder nach Georgien zurückgekommen und sollte da erstmal, also ist unter heftige Kritik geraten, weil sie ja keine georgische Staatsbürgerschaft hatte, die war noch Französin zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann hat die also ihre französische Staatsbürgerschaft aufgegeben, um in Georgien wählbar zu werden und bekam also ganz simpel in einem Viertel von Tiflis sich als Kandidatin aufzustellen. Und dachte, hier ist doch Demokratie, ich stelle mich zur Wahl und werde gewählt und so weiter. Und das ist auch erstmal auf einer ersten Ebene auch so passiert. Aber als wir an dem Punkt, wo es dann darum ging, innerhalb des Parlaments auch, ja, jetzt wird da das Kulturamt und dort das Wirtschaftsamt und hier noch. Also als sie dann auf die korrupten Strukturen stieß, da wurde sie ausgeschlossen. Und dann hat die an einem ganz bestimmten Punkt einen relativ cleveren Schachzug gemacht und hat sich zur Präsidentenwahl aufgestellt und wurde tatsächlich gewählt. die erste Frau, die dort gewählt wurde. Und weil sie irgendwie glaubwürdig war. Und die ist nach wie vor die Präsidentin von Georgien. Und steht eben hinter diesen protestierenden Jugendlichen, jungen Leuten. Und das ist diese Konstellation, also die Präsidentin mit den Protestierenden gegen die etablierten Strukturen, die jetzt die alten Machtposten versuchen noch zu verteidigen.
Und deswegen auch das temporäre Veto gegen das Gesetz von der Präsidentin, was dann das Parlament überstimmt genau. hat.
Und
kurzer Hinweis, ja. wir haben nicht mehr viel Gut, Zeit. Wir okay. müssen auf den Punkt kommen, jetzt.
Gut. Ja. Naja, also ich würde sagen, dass diese leider gehen, oder wie auch immer, diese Protestaktionen gehen weiter. Die Leute wollen nach Europa, aber sie kriegen keine Chance. Nicht nur, weil der Herr Bizina Iwanischwili da das Geld hat, sondern weil tatsächlich die russischen Truppen vor der Tür stehen. Und weil dann immer wieder die Gerüchte dann gestreut werden, ja, wenn ihr jetzt zu viel macht, dann gibt's Krieg. Und das ist leise da. Es wurde jetzt sogar, ich glaube letzte Woche war irgendwie so ein Gerücht, dass angeblich der aktuelle Premierminister da geschasst werden sollte und sowas. Also das laufen diese typische russische Propaganda und Verleumdungsmaschinerie läuft da kreuz und quer. Und da muss man immer wieder überlegen, was ist gerade eine echte Meldung, was ist eine falsche Fake News. Ja, das will ich jetzt nicht breittreten. Und was wollen die Menschen? Die Menschen wollen, so wie du und ich eigentlich hier sein, wollen regelmäßig nach Berlin kommen, wieder nach Tiflis zurück, wollen das hin und her. Aber ob sie das kriegen, ist alles andere als offen, weil Herr Putin das nicht möchte.